Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 9. Auf geht's! Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen: Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Komm, folge mir nach. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus: Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Missionsfest. Ich weiß gar nicht, zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Es heißt auch in aller Munde, wir sind eine missionarische Gemeinde. Ich glaube, das stimmt auch. Warum ist das so? Weil wir Mission für wichtig halten, sowohl weltweit als auch hier vor Ort. Aber dieses Wort Mission ruft ja bei vielen gemischte Gefühle hervor. Aber ich möchte heute nochmal betonen, so wie wir es verstanden wissen wollen, bedeutet es das, was auch im Wochenspruch ganz am Anfang im Gottesdienst angeklungen ist, nämlich, dass wir an Jesu Statt Botschafter sein wollen für das Versöhnungsangebot Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir wollen nichts anderes wissen als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und wir wollen nichts anderes predigen als das Evangelium, so wie es uns in der Bibel bezeugt ist. Und natürlich steht da immer ganz oben die befreiende, die erlösende Botschaft. Uns sind Predigten lieb, die uns ermutigen, die uns trösten, die uns liebevoll wieder auf den rechten Weg bringen oder die uns gar eine Lösung aufzeigen für das Problem, in dem wir uns gerade befinden. All das finden wir im heutigen Predigttext nicht. Hier tritt Jesus als der Radikale auf, als derjenige, der nichts beschönigt, der keinen faulen Kompromiss gelten lässt, der die Wahrheit knallhart auf den Tisch legt. Hier sind drei Nachfolgesituationen aufgeführt und sicherlich geschahen sie nicht so direkt nacheinander, wie wir sie hier lesen. Sie wurden gesammelt und der Evangelist Lukas hat sie hier an dieser Stelle in seinem Evangelium eingefügt und das nicht ohne Grund. In demselben Kapitel lesen wir zweimal vorher von Jesus die Ankündigung von seinem bevorstehenden Tod. Ganz klar sagt er auch zu ihnen in Vers 23 und 24: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das heißt, in diesem ganzen Kapitel werden immer wieder die Schattenseiten der Nachfolge angesprochen. Und trotzdem lesen wir auch davon, dass gerade da die Jünger auch darüber streiten, wer wohl im Himmelreich neben Jesus sitzen darf. Und ich glaube, wir sind gar nicht anders gestrickt als die Jünger. Auch wir wollen gerne das Maximale aus dem Christsein herausholen. Wir wollen alles gewinnen und sind nur selten bereit, auch alles zu riskieren. Jesus offenbart die Wahrheit. Er spricht auch über die Schattenseiten der Nachfolge. Aber wir verdrängen diese Worte gern. Wie oft sind wir blind und taub, weil wir nur unsere eigenen, oft selbstsüchtigen Ziele und Wünsche verfolgen und fallen dann aus allen Wolken, wenn wir in eine Zeit der Bedrängnis kommen, wenn es mal eng und unangenehm wird auf dem Weg mit Jesus. Manuel Becker hat letztens auf seiner Facebook-Seite, das ist so eine Sache im Internet für die Älteren unter uns, einen Artikel eines amerikanischen Missionars gepostet. das heißt, man kann den dann da lesen, von Joe Holman, wo der 10 Dinge aufzählt, die ein Missionar seiner unterstützenden Gemeinde nie sagen würde, weil das so die Dinge sind, über die man nicht gerne spricht. Vielleicht eben diese Schattenseiten der Nachfolge. Vielleicht Dinge, für die man sich schämen würde, wenn man sie laut ausspricht. Und das Gute ist, dass ich das heute tue und nicht die Missionare selbst. Ich denke, 1:1 kann man das auch nicht übernehmen. Ich habe auch nicht alle 10 Punkte dabei, keine Angst. Ich glaube auch, dass es viel von der persönlichen Situation eines jeden Missionars abhängt, ob man mit Familie unterwegs ist, wie lange man im Ausland ist, wie sich der ganze Dienst gestaltet. Aber beim Lesen dieser 10 Punkte habe ich gemerkt, dass vieles auch auf mich zutrifft. Dass ich mich in vielen Dingen wiederfinde, die Joe Holman da beschreibt. Und ich glaube, dass das eine oder andere auch auf unsere Missionare zutrifft, nicht nur auf die 3, die heute hier sind, sondern auch auf die, die wir sonst noch unterstützen. Und letzten Endes treffen diese Dinge mehr oder weniger auf jeden von uns zu. Aber ich glaube, Missionare oder auch Vollzeit-Hauptamtliche sind manchmal mehr davon betroffen, weil sie zum Beispiel eben auch ein Land oder eine Heimat verlassen. Ich benenne diese Dinge heute auch nicht, damit wir dann alle Mitleid haben mit den Missionaren. Ich glaube, das haben die gar nicht nötig. Sondern ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr Verständnis für deren Situation, auch für ihre Kämpfe entwickeln. Und dass wir unsere eigene Situation, mit der wir vielleicht zu kämpfen haben, in einem neuen Licht betrachten. Das Erste. Missionare verzichten auf Sesshaftigkeit und wissen, was Einsamkeit ist. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen: Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und Jesus antwortet ihm: Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Ich erinnere mich, als ich einmal ein Buch von Corrie ten Boom gelesen habe, eine niederländische Missionarin, die auch weltweit ihren Dienst getan hat, viel gereist ist, die lebt leider nicht mehr, die unglaublich vielen Menschen zum Segen wurde, wie sie einmal völlig verzweifelt war und sicherlich nicht nur einmal, aber sie schrieb es dann eben auch in einem ihrer Bücher, weil sie es einfach satt hatte, aus dem Koffer zu leben. Sie beschreibt, wie sie da in ihrem Hotelzimmer sitzt, wirklich einsam und allein, überwältigt von Verzweiflung, Heimatlosigkeit und der Sehnsucht nach einem festen Wohnort. Und sie klagt Gott ihr Leid. Und am Abend hält sie wieder eine Versammlung. Tausende Menschen sind da, hören ihr zu und sie kommt ins Gespräch hinterher mit Menschen. Sie weinen, sie betet für sie und es tut sich ganz viel. Und ja, sie hat ganz schnell diesen Augenblick der Einsamkeit wieder vergessen. Der Missionar des Artikels schreibt, dass er in Bolivien, wo er seinen Dienst tut, sich richtig gut eingelebt hat mit seiner Familie. Er dient dort schon seit mehreren Jahrzehnten, aber am Ende sagt er, egal wo du bist und was du machst, du merkst immer, du bist kein Bolivianer. Also du gehörst nicht wirklich dazu. Und vielleicht, nein, ganz bestimmt kennt ihr Manuel und Miri oder du, Margret und Jakob, wo sitzt Jakob und Familie da drüben, ganz sicher solche Gefühle von oder Augenblicke von Einsamkeit, wo man das Gefühl hat, ach, so ein normales Leben in einem Einfamilienhaus mit einem geregelten Einkommen in meinem Heimatland, wo ich meine Sprache spreche und alle Nachbarn auch, das wäre schon auch nicht schlecht. Ich denke, solche Gedanken sind normal. Vielleicht hat sie jeder Missionar hin und wieder. Es ist auch nicht nur das Gefühl, im Ausland immer ein Ausländer zu bleiben, niemals die Sprache so ganz zu beherrschen, sondern es ist auch das Fehlen von familiären und freundschaftlichen Beziehungen. Klar, man hat vielleicht eigene Familie mit dabei, wie bei Manuel und Miri, und das ist ein großer Segen. Das ist ein Gefüge, was einem auch immer wieder Kraft gibt und nicht nur Kraft raubt. Und man lernt natürlich Freunde kennen, man trifft sich mit denen, man kann Zeit mit denen verbringen. Aber diese langjährigen Freundschaften, die wir so alle haben und die wir leicht pflegen können, die müssen Missionare in ihrem Heimatland zurücklassen. Und diese Freunde bleiben zwar deine Freunde, auch über die Entfernung hinweg, aber der Kontakt ist längst nicht mehr so regelmäßig wie einst, als man noch im selben Land oder gar in derselben Stadt gewohnt hat. Und natürlich ist es so, dass mit dem Internet und allen Möglichkeiten, mit den Handys heute, es viel einfacher geworden ist, auch über lange Distanzen hin Kontakt zu halten Und trotzdem ist es schwierig. Warum? Schließlich lebt man dann doch in einer ganz anderen Kultur. Die Probleme und die Gedankengänge, die man entwickelt und die man hat, die sind nicht mehr mit dem zu vergleichen, was man im Heimatland an Problemen gehabt hat. Die Tagesrhythmen werden andere. Man lebt sich ein, man integriert sich in die neue Kultur und gleichsam entfernt man sich von seiner eigenen Kultur, von seinem eigenen ursprünglichen Tagesrhythmus. Irgendwann telefoniert man nicht mehr so häufig, man schreibt dann doch nur noch Rundbriefe und selbst die manchmal nur noch unter Zeitdruck und Gewissensnot. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Jesus hat den Menschen gesagt, die ihm nachfolgen wollten, wenn du mir nachfolgst, dann heißt das auch, dass du bereit bist auf Heimat, auf Sesshaftigkeit, auf das Einrichten in diesem Leben, auf Sicherheit zu verzichten. Es heißt, dass du bereit bist, allein in deine himmlische Heimat, in deine himmlische Familie, in deinen himmlischen Vater zu vertrauen. Es heißt, dass dir meine Gnade und meine Geistesgaben genug sind. Wer mir nachfolgen will, so Jesus, der darf sich aber meiner Fürsorge sicher sein. Dem wird es letzten Endes an nichts Lebensnotwendigem fehlen. Ich stille seinen Hunger und seinen Durst, aber nicht so, wie die Welt ihren Hunger und ihren Durst stillt. Wer mir nachfolgen will, der wird allein Heimat haben bei Gott und der wird auch Trost finden in der Einsamkeit bei ihm. Der zweite Punkt, Missionare wissen, was es heißt, vertraute Traditionen und Prägungen loszulassen und sie sind bereit, sich ständig auf Neues einzulassen. Dazu die nächsten beiden Verse. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber lass mich vorher noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Hier ist eine Beerdigung angesprochen, die der, der Jesus nachfolgen will, noch für notwendig hält. Eine Beerdigung ist eine sogenannte Kasualie, also ein Kasus, ein Fall, im Leben ein religiöses Übergangs- oder Schwellenritual und es ist eigentlich immer verbunden mit einer Tradition, verbunden mit Vorgaben, wie das zu geschehen hat und es ist von Kultur zu Kultur ganz verschieden. Jeder, der als Missionar ins Ausland geht, muss zum einen bereit sein, seine eigene Kultur und seine eigenen Traditionen loszulassen und er muss gleichzeitig bereit sein, sich auf eine neue Kultur, eine neue Sprache und vielleicht sogar eine neue Religion einzulassen. Und das ist, das wissen die Missionare noch besser als ich selbst, die ich das immer nur für kurze Zeit erlebt habe, nicht immer einfach. Im Gegenteil, das ist manchmal sehr hart und sehr anstrengend. Und manchmal möchte man aufgeben, gerade was die Sprache angeht. Es ist für einen erwachsenen Menschen sehr demütigend, zu beginnen wie ein Kind. Eine neue Sprache zu lernen, sich nicht so auszudrücken, wie man es eigentlich könnte. In den Augen von anderen Erwachsenen, Einheimischen, ja, etwas begrenzt und vielleicht sogar lächerlich dazustehen. Obwohl ich in Island nur zum Studium war und obwohl Island ein europäisches Land ist und man meinen könnte, dass dort die Kultur gar nicht so anders ist als bei uns, so gab es auch dort für mich 1000 Augenblicke, wo ich dachte, ich bin falsch hier, ich kann das nicht, das ist mir fremd. Ich will weg hier. Ich kann mich auch an Augenblicke erinnern, wo ich in Nordsumatra war, für ein Praktikum. Und da gab es Augenblicke, da habe ich mich so geschämt, Europäerin zu sein, als ich gemerkt habe, ich bin so verwurzelt in meiner Prägung, auch in meinem Wohlstand, in meiner Verwöhnung. Und ich habe gemerkt, dass es Augenblicke gibt, da ist man eben nicht offen für Neues. Da ist es einfach fremd und unangenehm. Und ich glaube, jeder Missionar erlebt das früher oder später, so eine Art Kulturschock. Und das ist überhaupt nicht schön. Das sind echt schwere Augenblicke für Missionare. Und das Schlimme ist, dass wenn man sich dann irgendwann eingelebt hat in dem Missionsland, wenn man dann irgendwann die Sprache einigermaßen kann, dann lebt es sich zwar besser dort und man ist zufrieden, aber wenn man dann ins Heimatland zurückkehrt, dann merkt man, dass man dort irgendwie auch nicht mehr so richtig hinpasst. Mittlerweile ist es vielleicht normal, mit den Fingern zu essen oder den Tag langsamer angehen zu lassen. Vielleicht hat sich das Gefühl für Ordnung und Zeit verändert. Und schon erlebt man das Dilemma, dass man weder hier noch dort zu Hause ist. Und man gar nicht mehr weiß, ob Traditionen und Prägungen überhaupt noch wichtig sind im Leben. Man verlässt als Missionar immer mehr Sicherheiten. Und natürlich verlässt man sich im besten Falle immer mehr auf Gott. Aber auch das ist nicht so einfach, wie es klingt. Missionaren gelingt das auch mal besser und mal schlechter. Darum sind Missionare auch nicht die Vorzeigechristen, zu denen wir sie gerne manchmal machen würden. Nein, sie sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und sie straucheln wie du und ich. Und sie beten mal gerne und mal weniger gerne und mal gar nicht. Und sie lesen in der Bibel und mal ist sie lebendig und völlig verständlich und Gott wirkt und er ist spürbar. Und dann wieder gibt es Zeiten, wo Gott schweigt, wo ein Bibeltext einem nichts sagt und du dich vielleicht fragst, bin ich noch richtig hier? Tue ich noch das Richtige? Diese ständige Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst, das eigene Verhalten, die eigene Prägung, die eigene Tradition und das Verlangen nach Sicherheit zu prüfen, zu reflektieren und gegebenenfalls auch loszulassen, das ist mühsam und es ist schwer. Aber als Missionar muss man diese Fähigkeit mitbringen, sonst geht man unter auf dem Missionsfeld, auf dem Ackerfeld. Und auch das dritte Nachfolgebeispiel zeigt uns eine Schwierigkeit im Missionsdienst. Missionare sind ans Abschiednehmen gewöhnt und sie vermeiden den wehleidigen Blick nach hinten. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr, erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Hier will sich einer von seiner Familie verabschieden. Total nachvollziehbar, würden wir sagen. Aber wenn man sich für immer verabschiedet, oder es zumindest so scheint, dass es ein Abschied für immer ist, dann wird das auch ein sehr ausgiebiger und langer Abschied. Missionare werden in ihrem Leben richtige Profis, was das Abschiednehmen angeht. Warum? Weil sie immer wieder, jedes Jahr aufs Neue, wenn sie in ihr Heimatland kommen und dann wieder gehen, Hallo sagen und auf Wiedersehen. Sie besuchen hier eine Gemeinde, hier ein paar Freunde, dort ein paar Freunde. Man sagt Hallo, wie geht's? Ach, schade, du musst schon wieder gehen. Ja, bis in 2 Jahren mal wieder. Kaum ist man irgendwo angekommen, heißt es schon wieder Koffer packen. Ich erinnere an den ersten Punkt, Missionare haben nirgends so richtig eine Heimat. Aber noch viel schlimmer ist, dass sie ständig auf Wiedersehen sagen müssen. Und der Missionar, der den Artikel geschrieben hat, von dem ich anfangs berichtet habe, der sagt sogar, I hate to say goodbye. Also ich hasse es, Tschüss zu sagen. Und vor allen Dingen hasst er es, wenn er es zu seinen schon erwachsenen Kindern sagen muss, weil die eben auch im Ausland, im Heimatland in den USA studieren und sich die Wege immer nur kurzzeitig kreuzen. Er berichtet da von einer Missionsveranstaltung, er hat einen Vortrag gehalten, ist mit Leuten im Gespräch und sein Sohn kommt vorbei, sagt Hallo, sie reden kurz und dann verabschieden sie sich und der Sohn sagt, ja, wir sehen uns dann, in 2 Jahren wieder. Kinder sind oft die Leidtragenden. Viele Kinder von Missionarsfamilien müssen ja auch auf Internate gehen, da habe ich in Island welche kennengelernt und das war schon schwer für die Kinder und auch natürlich für die Eltern. Wenn die Kinder so klein sind wie bei Miri und Manuel, dann ist es einerseits so, dass alle sagen, ja, die Kinder leben sich ganz schnell irgendwo ein. Und das stimmt. Kinder haben eine wahnsinnig hohe Anpassungsfähigkeit. Aber Kinder sind auch sehr sensibel. Die können die Entfernungen, die verschiedenen Kulturen, Länder und Sprachen gar nicht einordnen, so wie wir das können. Wir können das von außen her betrachten. Kinder können das immer nur aus ihrer Welt sehen. Und dann verstehen die eben nicht, warum die Freundin aus Deutschland, die jetzt da ist, dann in 2 oder 3 Wochen nicht mehr da ist. Und warum jetzt gerade der englischsprachige Freund aus dem Kindergarten in Thailand jetzt nicht da ist und dann auf einmal wieder da ist. Und was noch schlimmer ist, wenn die Kinder leiden, dass wir Eltern ja mitleiden. Manch einer sagt vielleicht sogar vorwurfsvoll oder mitleidig aus seinem sicheren Zuhause hier in Deutschland, ach, die armen Kinder, was tut man denen an? Aber wisst ihr, was arme Kinder sind? Wirklich arme Kinder sind Kinder, die gar kein Zuhause haben, die keine liebenden Eltern haben. Kinder, die viel schlimmeren Dingen ausgesetzt sind, als dass sie hin und wieder auf Wiedersehen sagen müssen. Das immer wieder Abschied nehmen ist wirklich ein Kreuz für einen Missionar oder eine Missionarsfamilie. Aber Jesus legt es nur denen auf, die in der Lage sind, es zu tragen. Jesus hat ja nicht gesagt, nimm das Kreuz eines anderen auf dich und versuch das mal zu tragen. Nein, Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Und wenn Jesus dich zu diesem Dienst beruft, dann gibt er dir die Kraft, dein Kreuz zu tragen. Und das Wunderbare ist, Jesus legt uns ja nicht nur ein Kreuz auf, wenn wir ihm nachfolgen, sondern alles, was Jesus hier so knallhart anspricht, das ist ja nichts, was uns abhalten soll, ihm nachzufolgen. Jesus wollte nur mit denjenigen, die sagten, ich folge dir nach, klären, willst du das wirklich? Bist du wirklich bereit, dich auf dieses Leben einzulassen? Weißt du, was es bedeutet, mir nachzufolgen? Vertraust du mir wirklich so hundertprozentig, dass du bereit bist, die Kosten zu tragen? Dass du bereit bist, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Dass du bereit bist, dein Leben zu verlieren? Ich denke, sowohl Miri und Manuel als auch Margret als auch Jakob mit seiner Frau und seiner Familie haben die Kosten überschlagen, als sie dem Ruf von Jesus gefolgt sind, in die Mission zu gehen. Vielleicht wusstet ihr nicht ganz genau, worauf ihr euch einlasst, aber ihr wusstet, dass der Schatz, den ihr in Jesus gefunden habt, 1000-mal mehr wert ist als alles, was ihr dafür aufgeben würdet. Und das ist das Leben, von dem Jesus sagt, das werdet ihr finden, wenn ihr alles verliert für mich. Ihr werdet nicht alles aufgeben für mich, ohne es nicht vielfach wiederzubekommen. Es gibt nichts, was wir in unserem Dienst für Jesus erleiden, und da meine ich jetzt jeden von uns hier, es gibt nichts, worauf wir in unserem Dienst für Jesus verzichten, was er nicht wiederherstellen, heilen und segnen und fruchtbar machen kann. Wen Gott beruft, dem bleibt er treu, auch durch entbehrungsreiche Zeiten hindurch. Wen Gott beruft, dem bleibt er treu, auch durch entbehrungsreiche Zeiten hindurch. Und wen Gott beruft, den führt er nicht nur über Höhen die ganze Zeit, er führt uns auch durchs tiefe Tal. Aber wir haben sein Stecken und seinen Stab und die trösten uns in der Einsamkeit, in der Finsternis, in der Bedrängnis. Gott hat noch nie eins seiner Kinder im Stich gelassen. Jesus sagt, ihr seid meine Schafe und nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Ich möchte den Missionaren heute zusagen, aber auch jedem anderen, der vielleicht gerade diesen Druck spürt, dass er etwas tun müsste, was er nicht tun kann. Setzt euch nicht unter den Druck, etwas darzustellen, was ihr nicht seid, sondern denkt nur daran, eurem Herrn Jesus Christus zu gefallen. Macht euch keine Sorgen um eure Kinder, um eure Eltern, um eure Geschwister und Freunde, weder hier in Deutschland noch in Kambodscha, in Kirgisien, in Thailand. Gott kennt sie alle und er sorgt für alle. Das ist seine Verantwortung. Wir wissen und wir verstehen, wie schwer es sein muss, immer wieder auf Wiedersehen oder gar Tschüss zu sagen. Wir verstehen, wenn ihr als Missionare einen Durchhänger habt. Wir verstehen auch, dass es schwer ist, immer wieder um Geld zu bitten. Und wir verstehen, dass ein Rundbrief auch mal auf sich warten lässt. Und ich bitte euch heute stellvertretend für unsere Gemeinde, verzeiht uns, wo wir euch das nicht genug spüren lassen. Verzeiht uns, wo wir in unserer eigenen kleinen Welt leben und vergessen, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die ganz andere Probleme haben als wir. Aber in einem wollen und können wir uns immer und überall mit euch eins machen, nämlich in dem Wunsch, Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, von seinem Sohn Jesus Christus und von der Kraft des Heiligen Geistes. Denn genau dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um die Menschen zu suchen und selig zu machen, die verloren sind. Und das können Menschen in Kambodscha, Thailand und Kirgisien sein, aber eben auch hier in Deutschland. Und die Frage jetzt nicht an unsere Missionare, die haben sich ja schon entschieden, sondern die Frage an dich, an jeden Einzelnen heute hier ist: Bist du bereit, dich in die Nachfolge rufen zu lassen? Mit deinem Kreuz, mit der Last, die du tragen kannst. Und glaub mir, Jesus weiß, was du imstande bist zu tragen. Er legt dir keine Last auf, die du nicht tragen kannst. Bist du bereit, dich vielleicht mehr hinzugeben, als es bisher der Fall war? Es gibt nichts, was du für Jesus aufgibst, was du nicht auf andere Weise vielfältig zurückbekommst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.